Heute im New Lawyers Podcast Simon Simanowski, Rechtsanwalt und Gründer einer Kanzlei für faires Wirtschaften.
Die Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, sind oftmals Menschenrechtsorganisationen, oftmals Umweltverbände, die quasi in einer Kampagnenlogik arbeiten, die sich also selbst bestimmte politische Ziele setzen, sagen wir mal Tempolimit meinetwegen oder weniger Abholzung im Amazonas und dann nach den geeigneten Instrumenten suchen, um auf diese politischen Ziele hinzuwirken. Und das Recht ist dann eben ein Tool aus diesem Instrumentenkasten.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Simon Simanowski ist Rechtsanwalt und hat unmittelbar nach seinem zweiten Staatsexamen eine eigene Kanzlei gegründet, die sich auf die Beratung von Sozialunternehmen und NGOs spezialisiert hat. Warum er sich für diesen Weg entschieden hat und wie seine Beratungstätigkeit aussieht und was die Hürden und Freuden der Selbstständigkeit sind, darüber möchten wir heute sprechen. Schön, dass du da bist, Simon Simanowski.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und du kriegst natürlich auch, wie alle Gäste, eine Icebreaker-Frage. Eine besonders schöne, wie ich finde. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, ob es ein Buch oder einen Film gibt, der deine Sicht auf die Gesellschaft oder auf das Recht und die Gesellschaft nachhaltig beeinflusst hat.
Ja, ich glaube, ich habe eine lustige und eine ernste Antwort darauf.
Wollen wir natürlich beide hören.
Ja, klar. Ich habe als Schüler noch diesen Film mal geschaut, Thank You for Smoking mit Owen Wilson, wo es um einen Tabaklobbyisten und ich glaube eine Lobbyistin aus der Alkoholindustrie geht und fand den ganz toll und wollte auch unbedingt Lobbyist für Tabak oder Alkohol werden.
Also interessanter Effekt, den dieser Film hatte bei dir.
Genau, und habe dann meine Mentorin aus eines Stipendiums, das ich damals hatte, gefragt, was man denn studieren müsste, um Lobbyist zu werden. Und die meinte, Jura wäre da eigentlich ganz gut. Das war auf jeden Fall ein wesentlicher Beitrag zu der Entscheidung, dann auch tatsächlich Jura zu studieren.
Okay, also das war wahrscheinlich die witzige Geschichte, nehme ich mal an. Ne? Weil das finde ich schon sehr interessant. In diesem Film, ich erinnere mich noch so ein bisschen dunkel, wurde aber, glaube ich, lustigerweise nicht eine Zigarette geraucht und trotzdem ging es irgendwie die ganze Zeit darum.
Stimmt, ja.
Und war doch auch schon irgendwie so eine Mischung aus kritisch und witzig irgendwie, ne?
Genau, ich glaube, es wurde schon kritisch beleuchtet, aber mich hat es damals einfach sehr, sehr beeindruckt. Vielleicht fand ich Owen Wilson auch einfach toll.
Ja.
Kann auch sein. Genau, und vielleicht die ernstere Antwort ist ein Buch, was vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren erschienen ist von Katharina Pistor, einer Juraprofessorin von der Columbia. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch Der Code des Kapitals, wo es darum geht, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft, welche konstitutive Rolle das Recht sozusagen für die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse spielt, in denen wir leben. Und kann ich auf jeden Fall einen sehr ans Herz legen, weil das eine Perspektive ist, die man in der juristischen Ausbildung nicht wirklich mitbekommt.
Okay, also das ist natürlich in der Tat die ernstere Antwort, aber sehr, sehr spannend klingt das und führt auch schon direkt in unser Gespräch ganz gut ein. Ich finde es jetzt ganz interessant zu hören, dass du ursprünglich mal Tabak- und Alkohollobbyist werden wolltest, weil vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man sagen, dass du eine ganz schöne Reise hinter dir hast, was das Berufsbild angeht. Du hast eine eigene Kanzlei gegründet und du schreibst zumindest auf der Website, es sei eine Kanzlei für faires Wirtschaften. Da muss ich natürlich mal nachfragen, was verstehst du denn unter fairem Wirtschaften?
Die großen Fragen direkt zu Beginn, ja.
Ja, zum Auflockern.
Ja, also faires Wirtschaften beziehungsweise eine faire Wirtschaft ist das, worauf ich mit der Kanzlei hinarbeiten will. Wir leben aktuell in einem System, das viel Wohlstand schafft für wenige und wenig Wohlstand für viele und gleichzeitig die eigenen ökologischen Grundlagen untergräbt. Und das ist nichts, was langfristig funktionieren kann, in meinen Augen. Und mit meiner Kanzlei, mit meiner anwaltlichen Tätigkeit möchte ich Akteure unterstützen, die an der Transformation dieses Systems arbeiten, die ganz unterschiedliche Zugriffsarten darauf haben, entweder versuchen, Änderungen an der bestehenden Wirtschaftsordnung hervorzubringen oder die etwas Neues aufbauen. Und die brauchen, wie alle anderen, natürlich auch Rechtsberatung.
Was ist denn das Konzept der Kanzlei? Kannst du das etwas erläutern, wie du das sozusagen unterstützt und für wen?
Ja, gerne. Ich berate eigentlich entlang zweier Säulen, die ziemlich unabhängig voneinander existieren. Einerseits bin ich Ansprechpartner für NGOs und Akteure aus der Zivilgesellschaft im weiteren Sinne, also Aktivistinnen, Bewegungsakteure, und arbeite mit ihnen zusammen an einem Bereich, den wir Corporate Accountability nennen, also Unternehmensverantwortung. Da geht es darum, Unternehmen für die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihres Handelns zur Verantwortung zu ziehen oder auch die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die notwendig sind, um das zu tun. Und ich bin natürlich nicht der Erste, der das macht, anwaltlich. Es gibt viele Kolleginnen, die das schon länger machen und auch sehr erfolgreich. Das, was ich sozusagen Neues mitbringe, ist, dass ich versuche, Rechtsgebiete für diese Arbeit fruchtbar zu machen, die bisher nicht wirklich angefasst wurden zu diesen Zwecken. Also beispielsweise das Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Bankaufsichtsrecht. Mhm. Also vielleicht Rechtsgebiete, die man eher in der Großkanzlei, in der Wirtschaftskanzlei zumindest verorten würde. Und genau, versuche einfach innovative Instrumente zu finden, die diese Arbeit effektiver machen können.
Wie bist du denn da drauf gekommen? Also wenn man jetzt überlegt, dass du mal bei Tabak- und Alkohol-Lobbyist gestartet bist, wie bist du dazu gekommen auf die Idee und den Wunsch, dich auf Sozialunternehmen und NGOs als Mandanten zu fokussieren?
Ja, genau. Also ich glaube, den zweiten Strang, den habe ich noch nicht erwähnt. Das sind genau die Sozialunternehmen, Genossenschaften und Vereine, denen ich ja recht klassische wirtschaftsrechtliche Beratung eigentlich anbiete. Und ich würde sagen, dass das auch sozusagen in meinem Lebenslauf angelegt ist. Ich war während des Studiums bei einer Initiative, die Enectis heißt, die so sozialunternehmerische Projekte aufbaut und Studis dabei unterstützt. Und das war für mich ein ziemlich transformativer Moment im Studium, weil ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, das war ungefähr das fünfte Semester, mich das Jurastudium nicht so sehr begeistert hat. Irgendwie habe ich nicht so richtig verstanden, was wir da alle machen.
Was?
Ja, tatsächlich. Und genau, und dort habe ich dann eine Tätigkeit gefunden, die interessant war, die sich zumindest sinnvoll angefühlt hat. Und dadurch bin ich natürlich auch in ein Umfeld gekommen, wo viele sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Und irgendwann bin ich dann doch zurückgekommen auf meine juristische Ausbildung und habe gemerkt, dass man das ja gegebenenfalls verbinden könnte. Mhm. Und genau, so kam dann irgendwie diese Kombination aus Sozialunternehmertum und Rechtswissenschaft. Und nach dem Studium habe ich dann einfach verschiedene Stationen gemacht zwischen erstem Examen und Referendariat und während des Refs, wo ich in NGOs gearbeitet habe, die eben das machen, was ich jetzt auch tue, nämlich juristische Mittel einzusetzen zu politischen Zwecken, also Strategic Litigation. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe aber immer gemerkt, dass mir die Action ein bisschen fehlt, weil man bei einer NGO schon in so sehr langfristigen Prozessen arbeitet und ich eigentlich Lust hatte, das Gleiche zu machen, nur von der anwaltlichen Seite.
Kannst du mal den Unterschied zwischen NGOs und Sozialunternehmen erklären? Gibt es einen Unterschied oder was sind Sozialunternehmen überhaupt aus deiner Sicht?
Genau, also es sind, ich würde fast sagen, alles ist unterschiedlich. Die einzige Gemeinsamkeit ist vielleicht eine Kritik, die beide am Status quo teilen. NGOs gibt es ja auch, also beides sind keine homogenen Gruppen. Mhm. Vielleicht angefangen bei den NGOs, die Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, sind oftmals Menschenrechtsorganisationen, oftmals Umweltverbände, die quasi in einer Kampagnenlogik arbeiten, die sich also selbst bestimmte politische Ziele setzen, sagen wir mal Tempolimit meinetwegen oder weniger Abholzung im Amazonas und dann nach den geeigneten Instrumenten suchen, um auf diese politischen Ziele hinzuwirken. Und das Recht ist dann eben ein Tool aus diesem Instrumentenkasten. Sozialunternehmen sind Unternehmen, die am Markt anbietend tätig werden und die sich vielleicht von klassischen Unternehmen dadurch unterscheiden, dass sie einen ideellen Anspruch mitbringen, entweder aktiv etwas zu verbessern in ihrer Umwelt oder zumindest keinen Schaden zuzufügen und diesen Anspruch auch irgendwie verankern. Also für die das nicht einfach nur ein Marketing-Claim ist, sondern die beispielsweise über eine Gemeinnützigkeit oder über eine Vermögensbindung auch sicherstellen, dass das tatsächlich ihrer tatsächlichen Wirtschaftsweise auch entspricht.
Und du hast gerade so schön gesagt, das Recht ist für die nur ein Instrument aus dem Werkzeugkasten. Was nutzt du denn sozusagen an rechtlichen Instrumenten? Was sind so die Rechtsgebiete? Du hast schon Gesellschaftsrecht einmal erwähnt, aber was genau machst du? Also wie sieht deine Beratung aus für deine Mandanten?
Also für die NGOs ist es wirklich rechtsübergreifend. Man kann das nicht so in klassische Rechtsgebiete aufteilen. Es sind viele unterschiedliche Instrumente. Was gerade viel genutzt wird und was auch ich viel nutze, ist das Lieferkettengesetz, das seit 2023 in Kraft ist und Unternehmen dazu verpflichtet, bestimmte Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass in ihren Lieferketten menschenrechtliche Risiken nicht auftreten oder zumindest minimiert werden. Und genau, das ist ein Mittel, mit dem ich tagtäglich arbeite. Und ein typischer Ablauf wäre, dass eine Organisation auf mich zukommt, Kontakte gegebenenfalls hat in Produktionsländern des globalen Südens und sagt, wir haben hier mitbekommen, dass es bestimmte Menschenrechtsverletzungen gibt. Beispielsweise wird einer indigenen Gemeinschaft irgendwie ihr Land geraubt und auf diesem Land soll jetzt ein Infrastrukturprojekt realisiert werden. Was können wir denn in Deutschland machen? Und es kann sein, dass es ein deutsches Unternehmen ist, was dieses Projekt umsetzt. Oder es kann sein, dass ein deutsches Unternehmen Ware bezieht von dem Unternehmen, was das Projekt umsetzt im Produktionsland. Und dann geht die Arbeit los. Es ist viel Sachverhaltsaufklärung, weil oftmals die Lieferkettenverbindungen nicht ganz klar sind. Man muss viel Zeit im Handelsregister verbringen, um Konzernstrukturen zu verstehen. Und genau, was immer bei dieser Arbeit mitschwingt, sind strategische Erwägungen, weil es nicht die Situation ist, wie vielleicht in einer klassischen Rechtsauseinandersetzung, wo es einfach zwei Parteien gibt, die ihre Interessen haben und die wollen sie gerichtlich durchsetzen, sondern weil es eben diesen sehr instrumentellen Ansatz zum Recht gibt, geht es der NGO darum, mit einem erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Prozess ein bestimmtes tatsächliches Ergebnis, ein politisches Ergebnis zu erzielen. Und das bedeutet, dass man gegebenenfalls auch ein Rechtsbehelf dann einsetzt, wo klar ist, dass der keinen Erfolg haben wird, weil man aber weiß, dass hierdurch ein gewisser Druck aufgebaut wird, vielleicht Dialogbereitschaft entsteht. Genau.
Ja, das ist auch, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, weil das ist man natürlich als Anwalt, Anwältin normalerweise gar nicht gewöhnt, dass man auch Mittel einsetzt, wo man weiß, dass das nicht funktionieren wird, einfach nur um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen, vielleicht auch mit einem Prozess oder vielleicht auch mal, gut, das macht man dann gegebenenfalls mal, dass man eben Litigation-Mittel einsetzt, um das zum Beispiel auch zu einer höheren Instanz zu bringen, damit drüber berichtet wird und so. Das, finde ich, macht aber diesen ganzen Beruf oder diesen Bereich irgendwie nochmal so wesentlich interessanter, weil es natürlich wesentlich politischer ist und ganz, ganz andere Bereiche erschließt. Gibt es oder gab es denn aus deiner Sicht hier eine Beratungslücke, in die du reingegangen bist?
Ich glaube, was die NGOs anbelangt, zu einem gewissen Teil. Wie gesagt, es gibt Kanzleien, die auf dem Gebiet beraten, beispielsweise Günther Rechtsanwälte aus Hamburg oder Gollen und Klinger, die auch ja sehr, sehr große, bekannte Prozesse erfolgreich durchlaufen haben. Und ich glaube, die sozusagen NGO-Landschaft ist mit denen auch sehr gut aufgestellt. typischerweise sind Menschen, die vielleicht politisch dort zu verorten sind, wo wir zu verorten sind, fühlen sich eher zu anderen Rechtsgebieten hingezogen. Die machen oftmals Umweltrecht, Verwaltungsrecht, vielleicht Völkerrecht. Und ich wollte eben gerade diese Themen, die klassischerweise nicht bearbeitet werden in diesem Bereich, irgendwie da reinbringen und eine wirtschaftsrechtliche Expertise mit dem politischen Anspruch, den ich habe, zu verbinden. Und insofern würde ich sagen, dass das quasi eine gewisse Beratungslücke bestand. Viel deutlicher war sie bei den Sozialunternehmen. Sozialunternehmen gibt es immer mehr in Deutschland und sie sind eine nicht zu übersehende Fraktion sozusagen der gesamten Wirtschaftslandschaft und haben einfach auch bestimmte Bedürfnisse und wollen auch einen bestimmten Beratungsansatz sehen. Denke ich auch einen Beratungsansatz, der die ideellen Ansprüche der Mandantinnen mit berücksichtigt, der vielleicht eine modernere Ansprache hat und einen moderneren Beratungsprozess bietet. Darüber hinaus brauchen die einfach klassische gesellschaftsrechtliche Beratung.
Und inwiefern unterscheiden sich diese beiden Stränge für dich operativ als Kanzlei? Inhaber, also zum Beispiel auch was die Akquise, das Netzwerk angeht und so.
Ja, ich bin in die Arbeit mit den NGOs eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo ich bereits gut vernetzt war, dadurch, dass ich einfach mehrere Jahre in dem Bereich schon gearbeitet habe, kannte ich viele Leute, kannte ich relevante Organisationen und konnte ziemlich schnell Fuß fassen mit ersten Aufträgen. Und die Szene, sage ich mal, ist auch recht klein. Also man lernt schnell alle wichtigen Leute kennen und kann quasi Akquise betreiben in einem kleinen, geschlossenen Rahmen. Bei den Sozialunternehmen ist es auf jeden Fall anders. Es ist ein viel größerer Markt. Es gibt auch durchaus Konkurrenz, viel Pro Bono-Konkurrenz von Großkanzleien, aber auch von Beratungsstellen, die Förderungen haben. Und da ist es natürlich ziemlich schwer, den Pitch zu machen, dass man im Wesentlichen das Gleiche anbietet, aber gerne Geld dafür hätte. Oder vielleicht noch nicht mal das Gleiche, weil ein Großkanzlei-Anwalt, Anwältin sicherlich bessere Beratung leisten kann als ich mit irgendwie 20 Jahren Berufserfahrung. Und genau, insofern ist es hier wahrscheinlich ein klassischerer Akquiseprozess, dass man einfach relevante Netzwerkakteure ausfindig machen muss, Workshops halten, Vorträge, Artikel schreiben und genau einfach stattfinden.
Ist auch interessant, ne, dass die Großkanzleien einem da Konkurrenz machen können, obwohl sie natürlich normalerweise gar nicht so interessiert wären, aber durch die Pro Bono-Arbeit dann eben doch relevante Player in dem Bereich werden. Ja, du hast gerade schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, gerade auch wie das ist, wenn man anfängt, wenn man Mandanten akquirieren muss. Wie war das denn generell für dich, nach dem zweiten Staatsexamen eine eigene Kanzlei zu gründen? Also ich stelle mir das zwischen aufregend und überfordernd und alles ist neu irgendwie vor. Wie war das für dich?
Ja, ich würde sagen, das ist eine akkurate Beschreibung. Es war oder ist auch immer noch, ich bin ja jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr dabei, immer noch sehr aufregend und wechselhaft, würde ich sagen. Also es gibt Wochen, wo keine neuen Aufträge reinkommen und ich irgendwie besorgt auf die Finanzen schaue und dann gibt es Wochen, wo jeden Tag ganz, ganz tolle, spannende Aufträge kommen und ich denke, es läuft fantastisch. Und genau, mit diesen Schwankungen muss man irgendwie umgehen. Und ansonsten, ja, es ist super spannend. Man lernt sehr viele neue Dinge. Ich habe auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve gehabt das letzte Jahr. Ich glaube, alles, was ich gemacht habe, habe ich zum ersten Mal gemacht. Und ich glaube, es gibt nicht vieles, wo das so möglich ist.
Es ist, finde ich, auch mit der Selbstständigkeit wirklich so eine Sache. Man ist ja immer permanent zwischen Existenzangst und Größenwahn. Also das kenne ich auch wenn ich jetzt schon länger als ein Jahr dabei bin. Ich weiß nicht, ob es so 100% aufhört. Ich glaube, man hat immer irgendwo dieses Momentum, dass man so denkt, oh Gott. Und dann fällt irgendwann allen auf, das bin ja nur ich hier. Also gut, jetzt, also ich habe Mitgründer, aber trotzdem, ne, weil es ist ja sehr von einem selbst abhängig, was da passiert in einem Unternehmen oder in einer Kanzlei. Und das ist schon sehr, sehr aufregend. Was sind dir denn für Hürden begegnet? Und auch nochmal die Frage so, ja, wie schafft man es eigentlich von Anfang an wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Denn du hast ja dann erstmal kein anderes Einkommen mehr.
Ja, voll. Genau, also ich glaube, der wirtschaftliche Faktor ist am Anfang sehr abhängig von den persönlichen Verhältnissen. Bei mir war das so, dass ich keine großartigen Rücklagen hatte aus dem REF oder irgendwie finanzielle Unterstützung aus dem
REF Rücklagen zu haben. Ich weiß nicht, wie man da gelebt hat, aber das ist, glaube ich, nicht möglich.
Genau, also wahrscheinlich so wie die meisten. Das heißt, bei mir musste sozusagen ab dem ersten Monat mussten schwarze Zahlen geschrieben werden. Und genau, ich glaube, ich habe das erreicht durch eine Kombination aus aktiver Akquise, bevor ich die Zulassung hatte. Also ich wusste, ich hatte die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen und habe dann einfach mit allen ungefähr gesprochen, die ich kannte, um zu sagen, hey, hättest du vielleicht irgendwie ein Gutachten oder so, was geschrieben werden muss? Genau, und habe dann so vor Beginn der Selbstständigkeit 1-2 Aufträge ergattern können, die mich sozusagen durch die ersten paar Monate gebracht haben. Es gibt ja auch den Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur für die erste Zeit. Und das Zweite ist sicherlich, dass man die Kosten einfach sehr gering halten muss zu Beginn. Man darf ja auch mit bestimmten Maßnahmen von zu Hause aus arbeiten als Anwalt, als Anwältin. Die Kanzleipflicht lässt sich schon umsetzen. Die Berliner Rechtsanwaltskammer ist auch nicht so wahnsinnig streng, was das angeht. Und wenn man sich am Anfang Miete sparen kann, vielleicht genau zum Recherchieren mal in die BIP fährt, dann geht das. Und irgendwann, ich habe jetzt seit 8 Monaten Büroräume, die ich anmiete. Und das genau gibt mir natürlich ein ganz anderes Gefühl, ist auch ja viel repräsentativer, weil man mal Mandanten zu sich einladen kann. Davor war das so, dass ich immer bei RA Micro, diesem Kanzleisoftwareanbieter, deren kostenlosen Meetingraum buchen musste am Hauptbahnhof in Berlin.
Ja, was aber ein schöner Raum ist, also auch eine schöne Lounge, die sie da haben.
Ja, direkt über Gleis Lutz.
Ja.
Genau. Also auf jeden Fall auch sehr repräsentativ, aber vielleicht ein bisschen irreführend für meine Mandantinnen. Mhm. Genau. Ja, und so muss man irgendwie schauen, wie man zurechtkommt. Es ist auf jeden Fall kein ganz straighter Weg, sondern
ja. Man arbeitet sich so vor. Man muss auch sagen, dass wo du deine Kanzleiräume jetzt hast, auch strategisch nicht so ganz unklug ist.
Genau, ich bin im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße. Das ist ein Haus mit einer sehr langen Geschichte. Ich glaube, es sind 40 oder 50 NGOs, Bewegungsakteure, die da sitzen. Genau, und man kann gut mal zusammen Kaffee trinken gehen.
Hat man vielleicht sogar zukünftige Mandanten schon mit im eigenen Bürohaus. Das ist ganz praktisch. Ja, also ich finde, es klingt erstmal total logisch. Bei einem Beratungsjob ist es ja auch tatsächlich so, dass man, anders als wenn man etwas herstellen möchte, ein Produkt, dass man da erstmal vorher sehr viel investieren muss. Das ist ja in der Beratung in der Form nicht so. Das Invest ist im Grunde genommen die lange Ausbildung. Und dann kann es eigentlich losgehen, wenn man einen Laptop und einen Internetzugang und vielleicht irgendwie Back Online oder irgendwas hat. Das ist das Schöne. Trotzdem ist es so, dass die Zahlen zeigen, dass immer weniger junge Juristinnen und Juristen, die mit dem zweiten Staatsexamen durch sind, gut, jung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, je nachdem, wie lange man dabei war und wann man angefangen hat, ist man ja auch schon teilweise über 30. Auf jeden Fall wollen immer weniger selbstständig sein, wollen immer weniger eine eigene Kanzlei gründen. Das zeigen so die ganzen Zahlen der letzten Jahre. Kannst du dir das erklären? Müsste sich da irgendwas ändern aus deiner Sicht? Oder ist es vielleicht bei dir sogar auch so, dass du gesagt hast, naja, also das ist ganz schön Aufwand und wenn ich jetzt nicht so absolut diesen Plan vor Augen hätte, dann wäre ich den Wahnsinn auch nicht eingegangen. Wie ist das so aus deiner Perspektive?
Ja, ich glaube, einerseits gibt es einfach sehr attraktive Alternativen, wenn man das zweite Staatsexamen hinter sich gebracht hat. Man kann in Jobs gehen, wo man sehr viel verdient, hochkarätige Mandate hat, wenn man im anwaltlichen Bereich tätig sein will und genau unter vielen klugen Menschen ist. Und ich verstehe jede Person, die sagt, dass man dieses Angebot nicht ausschlagen will, vor allen Dingen nachdem man, ich weiß nicht, im Zweifel 7-8 Jahre investiert hat in eine Ausbildung, dass man dann auch das Gefühl hat, okay, jetzt ist aber wirklich mal Zeit, irgendwie die Früchte dessen zu ernten. Ich glaube, man braucht halt eine bestimmte Motivation, um diesen Schritt zu wagen und sich selbstständig zu machen und dafür das geringere Einkommen, die höhere Unsicherheit hinzunehmen. Bei mir war das einerseits, dass ich einfach dieses Kanzleikonzept, eine Kanzlei für das Sozialunternehmertum, für strategische Verfahren, das hatte ich lange im Kopf und wollte das einfach sehr gerne mal umsetzen. Und ich glaube, so braucht jede Person einfach einen individuellen Motivator, der die Downsides gewissermaßen ausgleicht. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich genau nichts von dem, was man braucht für eine Kanzleigründung, vermittelt bekommt in der Ausbildung.
Absolut gar nichts, nein.
Wirklich gar nichts. Und da, also das macht es natürlich schwierig und nicht nur in der tatsächlichen Umsetzung, sondern man hat dann einfach Angst davor, weil man nicht weiß, was auf einen jetzt zukommt, ob man direkt in 5 Haftungsfälle reinreitet, wie, weiß ich nicht, was überhaupt ein Back-Online-Abo kostet. Das sind alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, wenn von Seiten der Institutionen, die für unsere Ausbildung verantwortlich sind, das Interesse besteht, dass mehr Anwältinnen selbstständig tätig sind. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Ziel sein muss. Aber wenn, dann müsste man auf jeden Fall mehr Ressourcen bereitstellen, mehr Wissen. Ja.
Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, den kleinen Elevator-Pitch zu machen oder zumindest mal zu sagen, was begeistert denn dich an der Selbstständigkeit? Warum ist das für dich die richtige Entscheidung?
Mir macht es Spaß, weil ich, wie ich vorhin meinte, wahnsinnig viel lerne, weil ich Verantwortung trage für meine Arbeitsergebnisse und das damit einhergeht, dass alles, was ich mache, ich mit einer großen Gewissenheit tue. Und zumindest bei mir selbst ist es anders, wenn ich in einer Anstellung war. Ich hatte immer dieses Mindset, da ist noch jemand über mir, der im Zweifel mein Arbeitsergebnis kontrolliert. Und hier ist quasi durchgängig Crunch-Time und das, ja, ich finde, das macht Spaß und ist aufregend. Genau, ich glaube, man kann sehr viel gewinnen, man kann sehr viel lernen und vor allen Dingen, wenn es dann funktioniert, ist es auch ein sehr cooles Gefühl, weil man einfach was aufgebaut hat.
Es ist schon viel Selbstwirksamkeit, die man erfährt, wenn man halt alles selber gemacht hat, ne?
Voll,
das ist schon, kann auch schon sehr erfüllend sein. Was glaubst du denn, wohin sich die Kanzlei noch entwickeln kann? Du bist ja jetzt momentan noch eine Person. Wo wird es vielleicht hingehen? Siehst du auch die Möglichkeit, dass du noch mehr Services anbietest für deine Mandanten, du vielleicht zu einem Full-Service-Gedanken mal hinkommst? Was siehst du da in der Zukunft?
Also ich glaube, bei den Sozialunternehmen besteht auf jeden Fall viel Wachstumspotenzial, was so ein bisschen bedingt ist durch das Wachstum der Branche selbst. Also Sozialunternehmertum als Phänomen ist noch nicht so wahnsinnig alt. Es wächst immer weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn beispielsweise auch die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen kommt, wo jetzt aktuell der Gesetzentwurf diskutiert wird, also eine Rechtsform für quasi für Verantwortungseigentum, dass dann einfach Beratungsbedarf in einem Umfang entsteht, dass auch die Kanzlei wachsen kann. Ich selbst kann, glaube ich, nicht mehr abdecken, als ich es gerade tue, weil ich die Sachen gut machen will. Und wenn ich jetzt mir irgendwie noch Arbeitsrecht und Datenschutzrecht draufschaffe, dann wird das, glaube ich, zu viel und die Qualität sinkt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, mich mit anderen Leuten zusammenzutun und genau, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall offen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird. Wir hatten auch schon ein paar Folgen, wo es auch um Verantwortungseigentum und die eventuell neue kommende Unternehmensform geht. Und vielleicht, wenn es soweit ist, machen wir mal eine Folge nur dazu. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da passiert. Du bist auf jeden Fall deinen eigenen Weg gegangen, hattest da auch schon lange irgendwie das so im Kopf als Ziel und hast dann entschieden, auch eben eine eigene Kanzlei zu gründen. Was würdest du denn anderen jungen Menschen empfehlen, die vielleicht heute noch in der Ausbildung sind oder kurz danach und ja, einen ähnlichen Weg gehen möchten?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht kontaktscheu zu sein und mit allen Leuten zu sprechen, die man irgendwie finden kann, die sich entweder selbst selbstständig gemacht haben oder die einfach schon länger anwaltlich tätig sind und möglichst viele Gespräche zu führen, um zu verstehen, ob das etwas ist für einen selbst, ob man bereit ist, das Risiko einzugehen, ob man Lust hat, irgendwie auf die auf die Existenzängste. Genau, und ich glaube, dass das wirklich in allem, was bisher in meiner Selbstständigkeit gut funktioniert hat, war die Basis Kontakt zu anderen Menschen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch das Wichtigste für NeueinsteigerInnen.
Und das nehme ich jetzt einfach mal direkt so mit und bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich darauf zu sehen, was bei dir alles noch entstehen wird. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Das war Simon Simanowski. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.